hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute mit einem Thema, das uns tatsächlich alle betrifft. Wann hast du dir das letzte Mal gefragt, wie viel Plaste eigentlich in deinem Körper drin ist? Wahrscheinlich hast du dir die Frage noch nicht so häufig gestellt, aber ich kann das auflösen. Eine ganze Menge, und das hat über die letzten Jahre auch zugenommen. Nämlich, weil unsere Gewässer, sowohl Flüsse als auch Ozeane, nicht gerade gering mit Plastik verschmutzt sind. Dieses Plastik löst sich irgendwann auf, landet dann in den Fischen und in den Pflanzen und damit auch in unserem Organismus. Und da gibt es den Clemens. Clemens Feitel, der hat Everwave gegründet, zusammen mit ein paar anderen Leuten. Und das, was die machen, ist, dass die Flüsse reinigen. Weil die sagen, hey, wir müssen das Problem quasi an der Wurzel packen. Die Flüsse sind die Zuströme für die Ozeane. Statt die Ozeane zu reinigen, wollen wir es lieber direkt vorne bei den Flüssen rauspflücken. Warum er das macht, wie die das machen und was eigentlich das Problem dahinter ist und warum wir uns alle mit diesem Thema beschäftigen sollten, genau darüber spreche ich heute mit ihm. Für dich, wie immer, bitte abonniere diesen Podcast und erzähl ganz vielen Menschen von diesem Podcast, damit die Geschichte, zum Beispiel auch von Clemens und auch anderem, damit diese Geschichten viele Menschen erreichen. Wir brauchen mehr Menschen, die Gutes tun. Wir brauchen mehr Menschen, die sich für Zivilgesellschaft, für Umwelt, für alle wichtigen Themen engagieren. Also, viel Spaß mit diesem Podcast. Jetzt geht's los. Clemens, herzlich willkommen im Goodcast.
Ja, danke. Ich freue mich.
Ich habe mir Folgendes überlegt. Du bist ja Moderator. Also eigentlich mal so ursprünglich gewesen, ja?
Ja.
Also warst du mal.
Ja.
Würdest du dich immer noch als Moderator auch vorstellen?
Nee, würde ich nicht mehr, glaube ich.
Okay. Dann wird es umso spannender, wenn du jetzt diese Folge anmoderierst. Traust du dir das zu, die Folge, komm, du hast ein paar Jahre gemacht, diese Folge jetzt anzumoderieren? Du moderierst dich selber an.
Das ist ganz schön unangenehm, muss ich sagen. Aber kann ich machen.
Los.
Ja, klar.
Bin gespannt.
Ich habe heute einen spannenden Gast zu Besuch im Podcast. Ich freue mich sehr. Er beschäftigt sich mit einem der größten Probleme unserer Zeit, der Verschmutzung der Ozeane. Jährlich gelangen bis zu 12 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Und wir kennen es alle, die Bilder von sterbenden Walen. Gerade auch in Deutschland sehr präsent natürlich. Aber auch die anderen Schäden, die durch Plastik in der Umwelt entstehen, sind sehr präsent. Im Urlaub, in der Fischerei, überall im Körper, im menschlichen Körper befindet sich Mikroplastik. Dementsprechend ist es wichtig, da auch Lösungen aufzuzeigen und nicht nur über Probleme zu sprechen. Und deswegen freue ich mich, Clemens Feigl, den CEO von Everwave, zu Gast zu haben.
Stark. Richtig gut. Hätte ich nicht besser machen können. Richtig gut. 12 Millionen hört sich doch gar nicht so viel an.
Findest du?
Weißt du, was das Problem mit so einem Zahlen ist?
Was?
Die sind so abstrakt groß.
So ist es. Ich glaube, es hilft, wenn man einfach einmal in der Woche seinen eigenen Müll, seinen Haushaltsmüll auf die Waage stellt,
ja,
um ein Verhältnis zu bekommen. Und ja, ich meine, wir alle wissen, wie schwer unser Auto ist, glaube ich. Das ist auch nochmal ein Verhältnis. Und sich das dann anzuschauen und vorzustellen, hilft.
Ja, hast du ein Äquivalent, wie viel 12 Millionen Tonnen so sind? Also man könnte jetzt sagen, so ungefähr 6 Millionen Autos.
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, was eine Standard-Plastikflasche wiegt. Diese PET-Flaschen, die wir gerne rumtragen.
Weiß ich auch, habe ich von dir gelernt, 30 Gramm.
30 Gramm.
Das heißt, oh Gott, das müssen wir jetzt hochrechnen auf 12 Millionen Tonnen, das sind ein paar, da kommt richtig was zusammen.
Also ich würde es gerne mal animiert sehen, aber wahrscheinlich ist komplett Berlin mehrmals in so einem...
Einfach vollgemüllt.
Vollgemüllt mit Flaschen, ja.
Einfach vollgemüllt. Es ist echt ein Riesenthema und du hast eben einen Punkt angesprochen, den hatte ich gar nicht so im Kopf. Wir sind ja selber richtig voll mit Müll, das kann man eigentlich schon so sagen. Nur blöderweise fehlt mir jetzt gerade eine Kenngröße. Also dass Mikroplastik im ganzen Ozean verteilt ist und damit auch in den Fischen landet und damit auch in unserem Körper, ist klar. Nur wie groß der Anteil ist, ist mir gerade entfallen. Weißt du es?
Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht. Was ich weiß, ist, dass es in allen Organen festgestellt worden ist. Und gerade beim Thema Fortpflanzung sind wir sehr sensibel eigentlich. Mhm. Und in der Plazenta, auch das Thema Fruchtbarkeit ist wohl damit davon beeinflusst. Und was ich interessant finde an dem Ganzen ist, dass es gibt offensichtlich noch nicht genug Studien, die besagen, welche Folgeschäden daraus entstehen. Aber wir sind ja gerade mit den Hypes, Longevity, das ganze Zeug, das so passiert, sind wir eigentlich sehr sensibel unserem eigenen Körper gegenüber, was wir dem zuführen. Nur bei Plastik scheint es allen egal zu sein. Und wenn so eine Studie rauskommt und dann, ja, Ablagerung im Gehirn, Ablagerung in der Leber, dann ist es so, ja, und jetzt? Und da fehlen dann oft Antworten drauf.
Ja, wahrscheinlich auch, weil es so krass abstrakt ist. Ja, gut. Soll ich jetzt etwa keinen Lachs mehr essen? Was ist mit meinen Garnelen? Ich will einfach meine halbe Tonne Garnelen im Jahr essen. Ja, soll ich darauf jetzt verzichten?
Das ist jetzt nicht nur aus Mikroplastikgründen eine Herausforderung.
Deswegen habe ich die Garnelen genommen.
Ja, nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist total abstrakt. Gleichzeitig sind ganz, ganz viele Probleme, die wir gerade haben, gerade im Nachhaltigkeitsbereich oder im Umweltbereich, abstrakt. das hilft nur nicht, sich hinter der Aussage zu verstecken am Ende und zu sagen, das ist mir zu abstrakt, sondern ich muss aus meiner Sicht Zugänge finden, wie ich es beschreiben kann, dass es mich betrifft und dann im besten Fall daraus eine Lösung bauen.
Wann hast du das letzte Mal jemanden richtig für das Thema gekriegt, der vorher gesagt hat, es ist mir zu abstrakt? Weißt du, also so im Gespräch, du redest mit jemandem und du merkst, oh, okay, zündet halt nicht, ist jemand, der isst weiter seinen Lachs.
Okay, ich versuche es auch tatsächlich, jetzt hast du mich erwischt, ganz selten über das Gesundheitsthema.
Ja.
Wo,
ich wollte dich gar nicht erwischen.
Nee, das ist alles gut. Nee, aber wo es schon ein bisschen präsenter wird, ist tatsächlich, wenn du mit Menschen über den letzten Urlaub sprichst,
ja,
sagen alle, ja, boah, der Strand war dreckig. Und dann haben wir mal mit den Kindern ein bisschen genauer hingeschaut und im Sand eine Burg gebaut und dann sieht man die ganzen Mikroplastikpartikel oder die kleinen Partikel. Und das ist einfach nicht mehr wegzukriegen. Das holst du jetzt da oben runter?
Ja, warte, erzähl weiter, ich zeig dir das gleich.
Ja, ist einfach nicht mehr wegzukriegen und es beschäftigt mich dann auch. Und darüber kriegt man die Leute schon aus meiner Sicht ein bisschen besser.
Mhm.
Weil es so ein alltägliches Ding ist auch.
Jetzt habe ich dir eben gesagt, dass da haben wir im Vorgespräch drüber geredet, dass ich eine Zeit lang ein Recyclingunternehmen hier in Berlin beraten habe. Und ich war damals in Kenia und habe mir Startups angeguckt. Und ein Problem in Kenia ist, dass ein Haufen Flipflops angeschwemmt werden. Kommst du wirklich nicht drauf? Und das hier ist ein Gorilla. Und dieser Gorilla ist aus Flipflops gepresst. Also die Form wird aus Flipflops gepresst und dann wird das hinterher geschnitzt.
Stark.
Und es gibt davon riesige Skulpturen. Und weißt du, wo ich das Ding damals gefunden habe? Und dann dachte ich, wie schön ist das? So ein kleines kenianisches Startup verkauft die Dinger hier im Tropical Island.
Okay.
Und da habe ich den damals hergeholt. Das ist für die, die es jetzt hören, ist ein Gorilla, der unterschiedlich farbig ist, weil er aus unterschiedlich farbigen Flipflops verleimt wurde und dann eben geschnitzt wurde.
Aber man sieht die Sohle. In der Mitte sieht man die Sohle ganz gut. Also man kann, wenn man es weiß, kann man es nachvollziehen.
Ja, aber stimmt, so kriegst du die Leute wahrscheinlich wirklich. Denk an deinen letzten Kenia-Urlaub und überleg dir, wie viel Müll da am Strand war. Aber musst du auch gar nicht so weit. Ich habe von dir gelernt in der Vorbereitung, ich muss nur zum nächstbesten Stausee fahren, ein bisschen Richtung Südosten. Also ihr habt dort auch Projekte.
Ja, wir haben in Südosteuropa, hatten wir zwangsläufig mehrere Projekte während Corona, weil wir unsere Boote hatten, die wir nicht einsetzen konnten aufgrund von Reiserestriktionen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns offensichtlich an Ländern orientieren, die näher sind und haben dann Recherche betrieben und haben gesehen, okay, die Slowakei, da gibt es Stauseen, die voll sind, Bosnien, Serbien, Albanien, wo wir jetzt aktiv sind. Überall gibt es ein Riesenproblem und da haben wir dann angepackt, ja.
Darauf komme ich gleich zurück. Ich muss vorher noch eine Frage klären. Also was hast du ursprünglich studiert? Du hast was komplett anderes studiert.
So ist es, ja. Ich bin diplomierter Sportwissenschaftler. Für alle jungen Hörerinnen, es gab Diplom noch.
Damals.
Genau. Und habe dann den Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht. Das heißt schon auch in Richtung Sportmoderation, Sportkommentation viel gelernt und Schreiben. Texten und so weiter.
Wolltest du Sportkommentator werden?
Nee, eigentlich wollte ich mal ganz ursprünglich in die Sportreha und viel mit Kindern machen, also Sport nach Krebs, hab da relativ viel auch in Kliniken dann Praktika gemacht, studienbegleitend. Und da war es aber immer so, dass es hier, also erstmal haben die Leute total leidenschaftlich gearbeitet und alle wahnsinnig viel Geld wenig Geld verdient. Sorry.
Schön wahnsinnig wär's. Wenig Geld verdient.
Ganz wichtig, wahnsinnig wenig Geld verdient. Und ich hatte das große Privileg, behütet aufzuwachsen und auch Möglichkeiten zu haben, die Welt zu bereisen. Und das will ich meinen Kindern später auch mal ermöglichen. Und dann dachte ich, das passt aber nicht zusammen. Ich kann nicht irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten und einen Apfel und ein Ei verdienen. Und dann ist es so in mir gereift, okay, was begeistert dich noch? Und Sport im Generellen ist natürlich was mich schon immer begeistert hat. Und dann das Thema darüber zu sprechen, Menschen für Inhalte zu begeistern, ist, glaube ich, so das übergeordnete Thema, das man da möglicherweise ableiten kann.
Ja, großer Shoutout an alle Leute, die sich mit Reha und mit Physio beschäftigen.
Finde ich auch.
Ich habe Anfang Februar einen Skiunfall gehabt. Da habe mir mein komplettes rechtes Knie auseinandergerissen und bin gerade sehr darauf angewiesen, dass das jemand gut betreut. Und ich habe mit John einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten gefunden, der super interessiert ist an dem Thema.
Shoutout.
Ja, ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass dort jemand ist, der Ahnung hat. Und man stellt auch erst in der Situation fest, wie wichtig das ist, dass dort jemand sitzt, der Ahnung hat.
Ja, total. Ich finde auch, was man nicht unterschlagen darf, die Perspektiven verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Damals habe ich in meinem Praktikum, ich erinnere mich noch wie heute, in einer Reha-Klinik mit älteren Menschen, von einer Dame, da war ich dann so Aquagymnastik-Typ und habe so Übungen am Beckenrand gemacht und so wie man sich das vorstellt. Und habe dann am Ende ihrer Reha-Zeit ein Glas Honig von ihr geschenkt bekommen und ihr Mann war Imker. Und ich in dem Moment dachte, ich liebe Honig. Und dachte so, geil, ein Glas Honig. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war so eine coole Aufmerksamkeit, sowas Schönes, so eine schöne Geste, die würde ich jetzt ganz anders einordnen und gegebenenfalls über das Thema, was gibt mir ein Beruf, auch nochmal das anders einordnen. Weil ich ja gesagt hatte, so wenig Verdienst, gleich nicht wert, so ein Stück weit. Ja, das fand ich ganz toll und das ist mir auch immer in Erinnerung geblieben.
Dann hast du aber trotzdem irgendwie für dich entschieden, dass du Moderator wirst.
Ja.
Wie wird man Moderator?
Indem Menschen einem was zutrauen, was man sich selbst nicht zutraut, würde ich sagen.
Hast du einen Moment gehabt, wo jemand kam und gesagt hat, ey, ich glaube, wir haben ja so eine Firmenveranstaltung, da sitzen 5000 Leute, du könntest das mal moderieren?
Ja.
Ohne,
ja. Also das,
so war das.
Da müssten mich jetzt ein paar Leute überraschen, aber ich kenne das aus der Moderation, ist es meistens so, dass du eigentlich, angefangen im Studentenradio, da hieß es dann, Studierendenradio heutzutage, da hieß es dann, ja, in einer Viertelstunde bist du live, hier sind die Sportnachrichten. Lies mal vor. Und dann sitzt du da im Studio, alles zittert dann machst du das. Und dann kam ich in eine Redaktion und wollte mich eigentlich auf einen Redakteursposten bewerben. Und die haben dann zu mir gesagt, sie sehen mich eigentlich eher als Moderator einer ihrer Veranstaltungen. In 4 Wochen geht's los. Das war eine Filmtour. Und da war ich dann, glaube ich, der 4. oder 5. Abend war in Nürnberg vor 2.500 Leuten. Und ja, ohne funktioniert es nicht, weil du kannst ja diese Situation auch nicht testen. Du kommst da, also es ist immer ein erstes Mal und du kannst 2.500 ZuschauerInnen kannst du nicht simulieren. Unmöglich, du kannst dich darauf vorbereiten, aber es ist immer irgendwann, sagt jemand von außen, wir trauen dir das zu. Und dann machst du es oder du lässt es.
Okay, kam auch jemand von außen und sagt, ey, du bist der beste Mensch, um Müll einzusammeln?
Nee. Nee.
Weil es ist ja schon eine spannende Abfolge, weißt du?
So, ja.
Sport, Moderation, Müll einsammeln.
Das aber ist total plakativ. Ja. Es kam auch noch nie jemand zu mir und hat gesagt, ich bin der beste Moderator. Aber
das glaube ich nicht.
Doch.
Stimmt, also so wie du das vorhin anmoderiert hast.
Nee, aber das ist ein spannender Gedanke, den du da aufmachst. Was ist Moderation? Und das ist wahrscheinlich auch die Brücke zu dem, was ich jetzt mache. Moderation ist ja im Zweifel ein Produkt oder eine Firma oder eine Sendung zu verkaufen und eine gewisse Botschaft zu senden. Und ich mache ja jetzt nichts anderes. Für mich geht es um die Vermarktung und den Verkauf und die beste Positionierung ever für Everwave und damit natürlich den Impact so groß wie möglich zu gestalten. Und das hat sich nicht verändert. Meine Rolle ist, dass wir nach außen hin gut dastehen. Und das war damals, wenn ich, weiß ich nicht, für The North Face eine neue Serie gelauncht habe als Moderator, war es nichts anderes.
Wie bist du dort gelandet? Wir können die Abkürzung nehmen. Also ja. Was ich weiß ist, du hast etwas moderiert und du hast deine spätere Co-Gründerin, der Name mir gerade tatsächlich entfallen
ist.
Marcella dort getroffen. Ich meine das aber mehr so auf einer Metaebene, weil irgendwas musste ich ja für das Thema gekriegt haben. Weißt du? Und das ist ja jetzt kein logischer Schluss, deswegen habe ich so drauf rumgeritten, Sport und dann Moderation und dann das Thema. Was hat dich so gekriegt? Warum bist du dort gelandet?
Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich war privilegiert genug, dass ich viel reisen durfte. Also das Thema Müll in der Umwelt, so wer viel unterwegs ist auf der Welt, sieht einfach, dass es da ein Problem gibt.
Aber hast du das bewusst für dich wahrgenommen?
Ja, also jetzt durch die Atacama-Wüste in Peru, Alter. Also da ist...
Wie alt warst du, als du da durchgereist
bist? Das war nach dem Abi, da war ich 19.
Okay, also schon ein bisschen,
ja.
Jetzt kein Kind mehr.
Aber nee, kein Kind mehr, genau. Ja. Das ist schon wirklich was, das bleibt einem und das Land ist wunderschön. Ich liebe dieses Land.
Wie war das, als du durch die Wüste gereist bist? Weil du sagst, das war so beeindruckend.
Naja, du fährst halt, weiß ich nicht, 8 Stunden mit dem Reisebus, der super unbequem ist. Ja. Laut Reggaeton, Klimaanlage 5 Grad, schläfst keine Sekunde im Zweifel und guckst aus dem Fenster und überall ist Müll. Wüste und Müll. Es ist einfach schwer zu ertragen.
Okay.
Und diese Situationen haben sich dann gehäuft. Also auch wer auf Bali ist oder wer in Indonesien sich bewegt, der sieht das tagtäglich. Und ich würde sagen, das war einfach so eine Parallelität der Dinge. Ich habe immer mehr festgestellt, dass ich Sachen moderiere, hinter denen ich nicht 100% stehe. Und dieses Problem immer wieder ist mir begegnet. Und dann war Marcella, würde ich sagen, so die Schnittmenge am Ende, die dann gesagt hat, hey, ja, vielleicht starten wir was zusammen.
Was hat dich am Ende überzeugt, das wirklich zu machen? Weil das, was ich weiß, ist, dass es für dich auch mit finanziellen Einbußen verbunden war.
Ja.
Dass du vorher einigermaßen gut verdient hast. Mhm. Aber wusstest, in dem Moment, wo ich das nicht mehr mache, verdiene ich weniger. Und trotzdem hast du dich ja aktiv dafür entschieden, es zu tun.
Ja. Also ich habe schon das Potenzial gesehen. Ich meine, wir haben das alle zweieinhalb Jahre ehrenamtlich in Anführungszeichen vorangetrieben, neben unseren Berufen. Und das Thema ist immer wichtiger geworden. Wir saßen auf größeren Bühnen, wir hatten auch die ersten Sponsoren, so, wir haben ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht. Und dann sind so ein paar Impulse, die von außen kommen, die einem sagen, ja, der Weg ist nicht falsch und da ist Potenzial und wenn wir mehr Zeit investieren, wächst das Potenzial mit. Und ja, sich dem dann zu öffnen und echt zu sagen, hey, okay, das hört sich nach was an, was wir weiterverfolgen sollten und mehr Energie drauf verwenden, dann machen wir das.
Ich habe eine Frage, die ist ein bisschen picky, ein bisschen delikat, ja. Aber es ist worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, als ich mich auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe. Ihr seid ja ziemlich zeitgleich mit Bojan Slat gestartet, der mit The Great Ocean Cleanup, das müsste zeitlich ungefähr hinhauen, oder?
Die waren deutlich früher.
Bojan ist das aber so viel früher?
Der war echt schon sehr visionär. 2013, glaube ich, hat er angefangen, da war der 18 16 oder so. Ja, der war schon noch mal ein bisschen früher. Aber okay. Die Frage ist vielleicht deswegen nicht weniger picky.
Naja, das ist, ihr habt ja für euch beschlossen, einen komplett anderen Weg zu gehen. Ihr habt gesagt, okay, wir nicht auf the Great Pacific Ocean Garbage Patch, sondern wir gehen einen komplett anderen Weg, wir gehen auf die Flüsse. Und trotzdem ist das ja so, ich fand das immer sehr beeindruckend, dass ein 18-Jähriger so viel Drive hinschmeißt. Fand ich wirklich krass. Und ich habe mich gefragt, da findet sich so eine Gruppe von Leuten und die war zu viert, richtig?
Es waren ein paar mehr. Tillmann, Marcella und dann noch ein paar Leute, die ein bisschen weniger Zeit damals investiert hatten, aber ja.
Habt ihr das Gefühl gehabt, dass euch das begleitet, dass da so jemand mit so viel Drive unterwegs ist und für ein vermeintlich völlig überschätztes Projekt, das unterstelle ich jetzt, dass es total überschätzt ist, so viel Aufmerksamkeit bekommt?
Das begleitet uns immer noch. Die Ocean Cleanup ist immer noch mit Abstand das relevanteste Unternehmen von der Größe und vom Namen her. Was aber passiert, und das ist, glaube ich, relativ normal in einem Markt, der sich entwickelt, dass es einfach Unternehmen gibt, die effizienter sind und besser im Einsatz von Technologien. Und da gibt es neben Everwave noch ganz, ganz viele andere, von denen ich sagen würde, dass sie mit Geld sinnvoller umgehen als die Ocean Cleanup. Gleichzeitig muss man einfach sagen, was Bojan Slat gebaut hat, war den Eingang in das Thema, das auf die große Bühne zu heben. Da ist ganz, ganz viel Positives passiert. Und man muss dazu sagen, die Ocean, das passiert eigentlich auch ein interessanter Shift. Die Ocean Cleanup arbeitet jetzt auch vorrangig auf Flüssen. Also den Ozeanteil, der wird deutlich abgespeckt. Man sieht schon, dass die sich auch umorientieren aufgrund von der Marktlage.
Was meinst du mit Marktlage?
Dass einfach alle anderen sich auf Flüsse fokussieren und effizienter sind. Und ich meine, die Rechnung ist ja relativ einfach bei uns. Man hat 1 Euro und wie viel ist man in der Lage, für 1 Euro zu sammeln? Als Funding beispielsweise. Und die Ocean Cleanup gibt einfach ein Vielfaches an Geld für 1 Kilo Müll aus zur Sammlung. Und wir und ganz viele andere geben deutlich weniger aus. Und damit ist es logisch, dass sie sich irgendwann umorientieren.
Versprochen, ich störe nur einen ganz kurzen Moment. Gleich geht's weiter mit dem Interview mit Clemens. Ich hoffe, du hattest bis hierhin deinen Spaß. Ich möchte dich ganz kurz daran erinnern, dass dieser Podcast deswegen funktioniert, weil Menschen ihn hören. Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt genau in diesem Moment diesen Podcast zu teilen, ihn zu liken, zu abonnieren, an andere Menschen zu schicken. Sorgt dafür, dass wir mehr Reichweite bekommen, damit mehr Menschen die Geschichte hören, die Clemens hier zum Beispiel zu erzählen hat. Jetzt geht's weiter. Ja, ich habe eine total andere Vorstellung gehabt, aber es war so super infantil. Ich dachte, dass dann auf der anderen Seite sitzen Kundinnen, die sagen, ja, wir wollen schon irgendwie gebrauchtes Plastik haben, aber wir wollen lieber Ozeanplastik haben statt Flussplastik. Das war in meiner Vorstellung, als eben meintest wegen der Nachfrage. Aber
ja, gibt's mit Sicherheit.
Ich habe mich einfach da völlig verloren in dem Gedanken.
Ja, kann sein.
Warum Flüsse?
Damals, als wir gestartet haben, gegründet haben, gab es eine Studie, die besagte, dass 80% des eingetragenen Plastiks über 10 Flüsse ins Meer gelangen. Und da haben wir gedacht, ja okay, das ist jetzt eine Fallzahl, die kann einem bei einem Problem globalen Ausmaßes nicht abschrecken. Da können wir ansetzen. Inzwischen sind es über 1500 Flüsse.
Weil die Studie falsch war oder weil es einfach mehr Flüsse geworden sind?
Weil es genauer geworden ist.
Ah, okay.
Also es war dann ein erster Ausschlag einer Studie und die Studien wurden einfach besser und genauer.
Also wir nehmen einfach die 10 größten Flüsse der Welt und es wird schon irgendwie passen.
Und man muss dazu sagen, dass die verschmutzten Flüsse sind immer noch die verschmutzten Flüsse. Also wenn du auf dem Mekong arbeitest oder dem Yangtze oder dem Nil, dann bist du schon am richtigen Ort vor 10 Jahren und wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren. Und dementsprechend war es dann für uns klar. Und das ist im Prinzip auch der letzte Moment, um das Plastik und den Müll rauszufischen, dass er gegebenenfalls noch einen Wert hat. Also im Sinne von Recycling. Weil sobald Plastik mit Meersalz und mit Sonne und der Erosion in Verbindung gebracht wird, ist Recycling im Prinzip unmöglich.
Lass uns da gleich darüber sprechen, wie ihr das ganz praktisch rausholt.
Ja.
Lass uns noch, bevor wir gleich auf das Sammeln kommen, lass uns noch einer Frage nachgehen, ich war damals für Alba selber relativ viel unterwegs und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum schmeißen es die Leute einfach weg? Und ich habe keine richtig gute Antwort drauf gefunden. Ich verstehe sie einfach nicht. Ja, klar, fehlende Logistiksysteme vor Ort ist ja auch kein unlösbares Problem. Fehlende Sammelsysteme vor Ort auch kein unlösbares Problem. Und trotzdem, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel, sagen wir, du hast vorhin Bali gesagt, ja, ich bin auf Tourismus angewiesen, dann weiß ich, dass ich dem Tourismus schade, wenn ich mein Zeug einfach rausschmeiße. Uns passiert trotzdem. Warum?
Also den Fall Bali, ich würde jetzt einfach gern auf das eingehen, was wir sehen in unseren Projekten. Und wir arbeiten aktuell nicht auf Bali. Wir sehen, dass es ein Problem ist, das auf mehrere Herausforderungen mit sich bringt. Zum einen ist es Infrastruktur, wie du schon gesagt hast. Es gibt die klassische Müllabfuhr in ganz, ganz vielen Ländern der Welt nicht. Also Waste Management im klassischen Sinne, dass jemand den Müll abholt, der irgendwo hingebracht wird, auf die Deponie oder in die Verbrennung. Dann gibt es auch in vielen Ländern eben nicht diese weiterverarbeitenden Themen. Wie gesagt, keine Deponie, keine Verbrennungsanlagen, keine Recycling-Infrastruktur. Das ist, würde ich sagen, macht 80% des Problems aus. Weil man muss sich schon die Frage stellen, das ist jetzt eine Zahl, die ich mal ins Blaue gesagt habe, aber man muss sich einfach immer wieder zurück zu sich selber gehen und sagen, okay, was würde ich eigentlich machen, wenn ich meinen Müll nicht in die Mülltonne schmeißen würde und einmal die Woche kommt der Wagen und holt es ab. Dann ist gerade mit Flüssen ist es natürlich so, wenn du es reinschmeißt, ist es eine Stunde später weg.
Ich habe kurz in mich reingelacht, weil es so zynisch klingt. Aber ja, du hast natürlich recht. Problem ist nur, dass es der gleiche Typ 2 Meter flussaufwärts auch macht und sein Müll kommt 2 Stunden später bei mir an.
Genau. Aber das ist dann am Ende möglicherweise nicht so, wie der Mensch denkt, sondern der schmeißt es rein und denkt sich, es ist jetzt gerade nicht mehr mein Müll, ist nicht mehr mein Problem. Also Waste Management Infrastruktur, das sehen wir immer wieder. Warum ich glaube, dass es auch so ist, ist, dass wenn diese Müllinfrastruktur angeboten wird, dass es Veränderungen gibt. Mhm. Also wir machen ja auch ganz bewusst nicht nur die Reinigung mit den Booten auf den Flüssen, sondern auch sogenannte Household Collection. Das heißt, wir bieten wirklich an, wir holen den Müll bei euch vor der Haustür ab. Es gibt eine Sammelstelle für einen Teil des Dorfs. Das wird dann weiterverarbeitet auf unseren Anlagen und so weiter. Und das wird angenommen. Da ist nicht so, dass sich dann die Menschen vor Ort dagegen sträuben.
Ja, weil wahrscheinlich jeder froh ist, wenn er den eigenen Müll vor der Tür los ist.
Und ich muss dazu sagen, was ich finde in der Diskussion deutlich zu wenig kommt, ganz, ganz viele Gesellschaften haben eine viel engere Bindung zur Natur als wir. Mhm. Weil die Abhängigkeit von den Elementen noch viel größer ist. Also wir arbeiten beispielsweise auf dem Tonle Sap, dem größten Süßwassersee Südostasiens in Kambodscha. Und der ist Proteinquelle für 70% der kambodschanischen Bevölkerung. Damit ist da eine ganz klare Verbindung. Die Leute gehen da jeden Tag fischen, die müssen das schützen. Sie wissen, es fehlt einfach nur das Handwerkszeug. Und natürlich, und das ist einfach auch so, es ist Bildung, aber es ist nicht Bildung nur in den Ländern, sondern es ist Bildung einfach weltweit, dass wir zu viel konsumieren. Falsch Materialien einsetzen und generell zu viel Müll produzieren und konsumieren.
Ja, guter Punkt. Und gleichzeitig, das ist ein Gedanke, der mich heute Morgen kurz umgetrieben hat, merkwürdig, dass diese ganzen Unverpackt-Angebote nicht funktioniert haben. Also eigentlich könnte ja genau da der Mechanismus, hätte der ja einsetzen können. Wir konsumieren damit auch zu viel Verpackung. Also lass uns auch konsumieren ohne die Verpackung. Es wäre ein erster guter Schritt und trotzdem wurde es nicht gut angenommen.
Ja. Ja, das ist jetzt natürlich ein gesellschaftskritisch möglicherweise, aber wir sind halt einfach bequem. Und wenn ich natürlich nur 3 Unverpacktläden in Berlin habe und eine halbe Stunde dahin fahren muss und eben nicht hier einen der Lieferservice, also was ist die Alternative ist, mir bringt jemand das Essen 3 Stockwerke hoch.
Ein unverpackt Lieferservice?
Ja. Ja, das ist die Frage, ob es dann preislich kompetitiv ist. Das müsste jemand anders.
Kommt jemand mit so einem großen Sack Linsen, steht genau in deiner Haustür und sagt, hol dein Glas raus.
Brauchst aber relativ starke Liefermitarbeitende.
Und vor allem ohne Aufzug im 5. Stock,
also genau.
Richtig verloren.
Nee, aber was schon interessant war, das ist ja eher rückläufig tatsächlich. Jetzt gerade auch als die Energiepreise hochgegangen sind während Corona, haben ja relativ viele Unverpacktläden auch zugemacht, weil die sich gerade so gehalten haben davor. Und ich finde das einfach ein sehr schlechtes Zeichen für uns, dass es gesellschaftlich nicht funktioniert zu sagen, okay, was sind eigentlich die Dinge, die wir in die Zukunft gerichtet erhalten müssen und warum nehmen wir dann nicht als Gesellschaft mehr Aufwand in Kauf und fahren 20 Minuten zum nächsten Laden und nicht lassen es nicht liefern. Ja. Aber das passiert halt nicht und das passiert aber in ganz, ganz vielen Bereichen nicht.
Ja, das ist auch, also ich weiß es auch nur mit meinem Hintergrund, weil ich bei Alba gearbeitet habe. Ich glaube, vielen ist auch gar nicht klar, dass es ganz häufig Verbundmaterialien sind, die sich gar nicht richtig gut rezyklieren lassen und dass man damit halt immer in der thermischen Verwertung landet. So ein anderes Thema. Wie sammelt ihr den Müll oder anders? Also ihr baut, korrigier mich, ich probiere es zu beschreiben, wie ich es verstanden habe. Ja? Also ihr baut quasi wie eine Art Sperre, um das ein bisschen einzuengen. Und ihr habt Boote und mit diesen Booten sortiert ihr den Müll raus.
Ja, ich versuche es ein bisschen weiter zu fassen. Ich würde sagen, wir sind Projektentwickler inzwischen für Waste Management Infrastruktur. Das bedeutet die Sammlung und die Prozessierung von Müll in Ländern, in denen es diese Strukturen nicht gibt. Meistens in sogenannten Low- and Middle-Income-Countries. Mhm. Und das kann bedeuten, dass wir, das ist jetzt eins unserer Aushängeschilder, eines unserer Boote einsetzen, auf beispielsweise dem Mekong oder dem Tonle Sap, wie schon angesprochen. Wir haben auch schon in Thailand auf den Kanälen in Bangkok gearbeitet. Das wird dann häufig unterstützt durch Barrieren, die wir an geeigneten Stellen in den Fluss einbauen, um den Müll dann zu stauen, um so effizient wie möglich zu arbeiten. Aber das beinhaltet auch, dass wir beispielsweise, wenn der Wasserstand stark schwankt, was in Südostasien oft der Fall ist, dass wir mit Teams händisch am Flussufer, gerade jetzt in der Trockenzeit, unterwegs sind und illegal Dumpsites aufräumen. Das beinhaltet auch Household Collection, also wirklich von Tür zu Tür zu gehen und Sammelinfrastruktur zu etablieren. Und daraus entsteht ein Mix an Sammelmöglichkeiten. Mhm. Und das gesammelte Material kommt dann auf unsere Anlagen und wird dort händisch sortiert. Und dann im besten Fall weiterverarbeitet.
Okay, das heißt, ihr betreibt selber Anlagen. Also nicht Sammelanlagen, sondern
Projekte.
Ja, warte, ich muss das genau ausdrücken, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Also wie ihr einsammelt, das kann ich mir schon erklären, aber ihr betreibt dann quasi auch die Anlage, wo es gelagert wird.
So ist es.
Wo es sortiert wird, Sortieranlagen, jetzt habe ich das richtige Wort, Sortieranlagen. Soweit verstanden. Was passiert danach? Also ihr habt dann das sortiert irgendwie nach, das können wir noch verwenden und das können wir nicht verwenden. Was ist mit dem, was ihr verwenden könnt?
Das ist dann beispielsweise Textil. Du hattest vorhin ja die Flipflops angesprochen. In Kambodscha gibt es sehr viel produzierendes Textilgewerbe, auch aus Deutschland oder für den deutschen Markt.
Wahrscheinlich in jedem dritten T-Shirt hinten drin im einen Jahr Kambodscha drauf.
Genau. Und 20-25% des Mülls, den wir in den Gewässern finden, ist Textil. Und da gucken wir dann vor allem lokal, dass wir beispielsweise Organisationen unterstützen oder beliefern, die daraus Secondhand-Ware schneidern. Mhm. Das ist aber, ich würde jetzt sagen, eher Einzelfall. Das ist jetzt kein Business Case, der daraus entsteht. Was der wichtigere Teil ist, ist beispielsweise PET, also die Flaschen. Die sind ganz gut recyclingfähig. Da beliefern wir dann den lokalen Markt. Das geht also in die Wertschöpfung.
Das heißt, es wird geschreddert und wird dann wieder neu verpresst.
Gewaschen, geschreddert und dann wird es entweder, was mit dem Material dann passiert, wissen wir nicht. Unsere Wertschöpfung hört ab dem Verkauf des ballierten Materials aus, so nennt man das. Das wird dann, wir haben die Sortierung händisch, dann wird es so gepresst.
Also die Sortierung, ich glaube, das muss man noch ein bisschen, in meiner Vorstellung ist es so, das eine ist das, was man nicht mehr verwenden kann,
Das sind
wir raus.
Genau.
Dann habt ihr unterschiedliche Fraktionen, also ihr habt zum Beispiel Stoff, wahrscheinlich wird es dann noch irgendwas anderes geben, dann habt ihr PET und PET macht ihr nochmal farblich wahrscheinlich auf, oder?
Nee, genau, das machen wir nicht. Nee, das ist für uns zu granular. Das ist auch gar nicht in dem Markt, in dem wir verkaufen, noch nicht notwendig.
Und dann geht es aber an den Abnehmer und der macht daraus einen Flipflop.
Kann ich dir nicht sagen. Ist tatsächlich für uns auch Ja, also wie gesagt, unsere Wertschöpfung hört da auf, weil wir auch nicht glauben, dass wir gut darin sind, Produkte zu bauen, sondern wir sind gut darin, Sammlungen bis zu einem gewissen Grad und Prozessierung bis zu einem gewissen Grad sicherzustellen.
Also wenn ich das entlang eurer Wertschöpfungskette verfolge, dann schafft ihr an unterschiedlichen Stellen Jobs. Ihr schafft die zum einen in der Projektarbeit selber, das was quasi ihr macht, dann vor Ort, dass ihr Leute in ein Einkommen bringt, zum Beispiel wenn sie sammeln. Mhm. Sehr wahrscheinlich bildet ihr auch Leute aus. Und dann habt ihr aber selber noch als Anlagenbetreiber Leute, die vor Ort diese Anlagen ja betreiben müssen. Das ist eine ganze Menge, oder? Wie groß seid ihr? Also wenn du alles zusammenrechnen würdest.
Wir sind jetzt 75 weltweit und 17 in Deutschland. Also ein Großteil der Wertschöpfung findet innerhalb unserer Projekte statt. Und ja, das ist auch eine spannende Entwicklung. Wir haben natürlich angefangen mit dem großen Ziel, so viel Müll wie möglich zu sammeln, aber dass es auch einen starken sozialen Benefit hat, was wir machen und dass wir Arbeitsplätze schaffen und die Leute ausgebildet werden. Meistens sind es ja auch Jobs, also jetzt Sortierer oder Boat Operator, die dann die Möglichkeit geben, dass man auch benachteiligte Gruppen bei uns in die Projekte inkludiert. Und das finden wir natürlich großartig. Und das ist auch wichtig zu erwähnen, also wir setzen die Projekte vor Ort selber um. Wir haben beispielsweise in Kambodscha auch eine eigene Entity gegründet, die auch einen lokalen Projektmanager hat. Also wir versuchen wirklich Wissen und Wertschöpfung in den jeweiligen Märkten zu generieren.
Super stark. Wie rechnet sich das Ganze? Also am Ende läuft es ja immer darauf hinaus, dass ich irgendwie rechnen muss. Und in meiner Vorstellung ist das nicht das einfachste Geschäft der Welt, das ihr euch ausgesucht habt. Es hört sich ziemlich logistikintensiv an. Zumindest erstmal jetzt in meiner Vorstellung. Aber wie rechnet sich das Ganze?
Ist es nicht das einfachste Geschäft? Weiß ich, das könnte man diskutieren, weil es gibt ja überall Müll. Also uns geht die Quelle geht nicht aus, leider. Aber
ich glaube, dass es keine Frage der Quelle ist, sondern eine Frage der Person ist, die es am Ende abnehmen muss.
Und ja.
Des Unternehmens ist, dass es abnimmt.
Fairer Punkt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also wir haben uns gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, 2018 gegründet. Und wir haben unterschiedliche Geschäftsmodelle ausprobiert. Also wir haben beispielsweise, als wir das erste Boot hatten, haben wir den Staudammbetreiber in der Slowakei gefragt, ob er nicht uns den Service bezahlt, dass wir seinen Stausee aufräumen, weil wir schützen ja auch seine Turbinen damit.
Ja, er sagt, ist mir egal.
Nee, hat er nicht. Er hat gesagt, ja, es gibt schon Geld, aber wir kommen nicht dran und so. Kannst dir vorstellen. Da gibt es ja auch Gelder dafür. Ich meine, da sind ja auch viele EU-Beitrittskandidaten dabei. Gerade Waste Management wird in den Regionen gefördert, aber wo das Geld am Ende hingeht, Fragezeichen. Bei uns ist es nicht gelandet, deswegen haben wir gesagt, das ist kein Geschäftsmodell, das funktioniert. Dann haben wir uns überlegt, ob wir die Boote verkaufen in Regionen, die stark betroffen sind. Hat auch nicht funktioniert, aus ähnlichen Gründen. Und dann war der logische Schritt zu sagen, hey, wer ist eigentlich aus unserer Sicht dafür verantwortlich, dass es so aussieht? Und wer trägt einen großen Beitrag oder hat einen großen Beitrag darin? Und das sind aus unserer Sicht Unternehmen, die selbst beispielsweise über Produkte oder in der Produktion, in der Lieferkette selbst sehr viel Plastik verursachen. Mhm. Und das Produkt, das wir jetzt anbieten, nennt sich Plastic Credits. Das heißt, wir geben Unternehmen, die Müll produzieren, und das tut fast jedes Unternehmen weltweit, die Möglichkeit, Verantwortung dafür zu nehmen. Das ist ein ähnliches Konzept und Konstrukt wie bei den Carbon Credits. Ein Unternehmen stößt mit Menge X aus, kann zu uns kommen und sagen, hey, ich würde dir das Äquivalent gerne in Kambodscha sammeln mit euch.
Und bekommt quasi so eine Art Zertifikat.
Bekommt ein Müllsammelzertifikat, und das ist ganz wichtig, auch für die Kommunikation, weil wir wollen auch weiterhin natürlich auf das Thema aufmerksam machen. Gutes Marketingmaterial, gutes Storytelling, einfach Sensibilisierung auch für die eigenen Kunden. Das ist
eigentlich ein politisches Thema am Ende, oder? Also eigentlich müsstest du ja politisch, wenn du es politisch durchgesetzt kriegen würdest, dass es sowas wie ein Plastikzertifikat gibt, die auch irgendwie gehandelt werden, die immer verknapper, so wie bei den CO2-Zertifikaten immer weiter verknappt werden, wäre das eigentlich ein politisches Thema. Aber geht da jemand dran?
Ja, es gibt schon Länder, in denen sind die Plastic Credits verpflichtend eingeführt.
Deutschland ist es wahrscheinlich nicht.
Nein, Deutschland ist es nicht. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, häufig in den Ländern, die stark davon betroffen sind, also die Philippinen.
Stimmt, aber die betroffenen Länder sind ja nicht die produzierenden Länder.
Auf den Philippinen gibt es relativ viel produzierendes Gewerbe auch. Und da ist es so, dass eben Unternehmen ab einer gewissen Größe verpflichtet sind, ihren Plastikfußabdruck zu kompensieren. Das sind jetzt aktuell 40% des Ausstoßes für ein Unternehmen und bis 2028 sind es 80%. Und das wird auch in anderen Ländern diskutiert. Also wir wissen, dass in Vietnam dazu Pilotprojekte gibt, in Thailand, weil das auf den Philippinen ganz gut funktioniert. Mhm. Die sehen einfach, wir haben nicht genug Geld für Waste-Management-Infrastrukturaufbau. Und das ist ein guter Hebel, das Gewehr, also die Unternehmen dazu zu bringen, einen Beitrag zu leisten.
Jetzt sehe ich aber zwei Herausforderungen. Mhm. Zum einen, das funktioniert ja nur richtig gut, wenn du die richtig Großen mitnimmst. Mhm. Und wenn die das machen würden, wären das für wahrscheinlich sehr hohe Kosten.
Ja.
Hast du einen Gedanken dazu?
Ich habe da viele Gedanken. Also ich finde den Gedanken, das ist ja eine Diskussion, die man sich auf Werteebene auch stellen kann als Organisation, mit wem wollen wir eigentlich kooperieren? Und wir bei Everwave wollen mit den Größten zusammenarbeiten, weil wir daran glauben, dass wir A, den größten Hebel haben und B, das beste Produkt bauen müssen. Mhm. Weil wir, wie du schon gesagt hast, bei denen wird es dann irgendwann ein Kostenpunkt und der Kostenpunkt muss gut verargumentiert werden. Also das heißt, Track and Trace muss zu 1000% sicher sein. Alles, was so Due Diligence-mäßig ist, muss einfach perfekt sein. Gleiches gilt aber auch für Kommunikationsmaterial. Es muss alles auf einem ganz, ganz hohen Niveau sein, dass die Organisation sich das als potenzielle Lösung für sich selber anschauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich bewegen werden müssen, einfach weil die Parallelität zu den Carbon Credits so groß ist. Mhm. Es gibt Ausstoß, wir haben ein Problem, wir müssen es in den Griff bekommen. Und wir haben aktuell noch keinen Mechanismus, der das kann. Und die Plastic Credits werden auch global, beispielsweise im Rahmen des UN Plastic Treaty, als alternativer Finanzierungsmechanismus diskutiert. Da gibt es schon Bewegungen hin, da gibt es natürlich auch Lobbys, mhm. Selbstverständlich, wenn es um solche Volumina geht am Ende. Aber ja, aus meiner Sicht, das ist einfach das beste, ob das dann Plastic-Credits heißt oder anders, das Wichtige ist der Mechanismus und dass es eben Wirkung erzielt, wo die Wirkung gebraucht wird.
Ich finde folgenden Gedanken total spannend. Lagen in meiner Brust auch irgendwie gerade zwei Herzen. Auf der einen Seite ist es so, wenn du es, sagen wir, regulieren würdest, ähnlich wie bei den CO2-Zertifikaten, dann würde das dazu führen, dass auch die Großen sich euch anschließen würden oder einem ähnlichen Modell. Aber wir sagen jetzt mal, die schließen sich alle euch an.
Ja.
Ja. Was gut für euch wäre und für euer Businessmodell. Mhm. Zeitgleich würden die sich überlegen, wie sie sehr wahrscheinlich Müll einsparen. Mhm. Im besten Fall ist das ja so.
Ja.
Und ich unterstelle das jetzt, es wird vor Ort Strukturen geben, bessere Strukturen geben, um das zu sammeln. Damit grabt ihr euch ja schon dann irgendwie perspektivisch das Geschäftsmodell ab, was noch keine Frage ist, weil ich genau diese Parallelität gerade gedanklich verfolgt habe. Auf der einen Seite wäre es gut, es staatlich zu regulieren, also oder gesetzlich zu regulieren ist vielleicht besser, um da mehr Druck drauf zu kriegen und zeitgleich macht das Druck auf das Geschäftsmodell, wenn weniger Müll produziert wird.
Aber was meinst du mit besseren Strukturen vor Ort? Also wir sind ja gerade die Einzigen, die Strukturen aufbauen, die also im besten Fall sind wir ja dann auch Lieferant für das, was angefragt wird.
Ja, schon, ja, klar.
So, aber trotzdem seid ihr ja First Mover.
Ja.
Und jetzt müssen ja nur Einheimische auf die Idee kommen und sagen, hey, guck mal, so könnt ihr auch machen.
Ja,
was ja total
hoffentlich,
gut
wäre. Genau, hoffentlich.
Ja, und ich muss auch, das war auch, wenn wir mit unseren Gesellschaftern sprechen, wir haben die Organisation gegründet, um ein Problem zu lösen. Und wenn wir uns irgendwann obsolet machen, hey, Glückwunsch. Ja. Dann haben wir alle Energie und
da wollte ich durch die Blume hin.
Und ja, genau. Na, also da bin ich, sind wir da und werden wir da hinkommen? Habe ich jetzt gerade auch mit den Prognosen Richtung Plastikneuproduktion und alles, was wir gerade so global sehen, habe ich meine Zweifel. Gleichzeitig braucht es viel, viel mehr Organisationen, die das auch nachahmen. Mhm. Wichtig ist, dass die Qualität einfach eine gute ist und dass dann gewisse Standards etabliert werden. Der Markt ist noch relativ jung. Im Idealfall Definitionen, Minimum Requirements, keine Kinderarbeit, diese ganzen Standards, die dann auch, und das ist dann schon interessant, eben international gesetzt werden und dann in die einzelnen Länder reingetragen werden. Und das ist auch gut so, damit einfach, ja, damit es am Ende einen fairen Wettbewerb geben kann.
Ihr seid irgendwie hybrid aufgebaut zwischen Non-Profit und For-Profit.
Ja, hybrid.
Naja, irgendwie vermengt ihr beides miteinander.
Ja.
Genau, kannst du das kurz erklären?
Gerne, ja. Wir haben damals gestartet mit einem Verein, dem damaligen Pacific Garbage Screening. Auch da war der Fokus eher noch auf dem Pazifik und dem Müllstrudel. Und aus dem Verein heraus haben wir eine GmbH gegründet. Und haben aber immer gesagt, wir kommen aus einem Verein und wir wollen uns ungern irgendwann mal den Vorwurf anhören müssen, dass wir uns privat die Taschen voll machen, aufgrund von einer Vereinsidee. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eine gemeinnützige GmbH als Muttergesellschaft, die Hauptanteilseignerin ist der GmbH. Das heißt, wenn wir Gewinne erwirtschaften in der GmbH und die ausgeschüttet werden, fließen sie irgendwann in die Gemeinnützigkeit, auch in die Gemeinnützigkeit zurück.
Würdest du es wieder so machen?
Nee, ich Ich find den Gedanken immer noch richtig. Was ich damals unterschätzt habe und was ich, deswegen wäre meine Frage wahrscheinlich nein, ist zum einen, dass ich oder wir als GründerInnen nicht weniger arbeiten als Gründer, die eine komplett For-Profit-Organisation bauen und irgendwann mal einen Multimillionen-Exit machen. Nicht, dass das das übergeordnete Ziel ist, aber es ist ein Bonus oder ein Benefit dessen, was man da aufbaut. Und der fällt bei uns ja weitestgehend weg mit der Entscheidung. Und das würde ich auf jeden Fall nochmal überdenken.
Ich teile das. Also ich weiß auch, dass die Frage, die ist nicht so super einfach zu beantworten, weil da ja immer zwei unterschiedliche Perspektiven mitschwingen. Aber ich teile das total.
Und man muss vielleicht noch ergänzend, wir haben ja Fundraising gemacht, interessanterweise wird einem das auch eher zum Nachteil ausgelegt. Also dann heißt es, naja gut, du hältst nur noch x Prozent an der Firma und nicht 50 oder 33, wie es so in typischen Gründungsszenarien ist. Damit ist dein Commitment auch ein kleineres. Und da muss ich halt sagen, wir haben wegen eines Commitments angefangen, ein Thema anzupacken, auf das keiner Bock hat. Also bei uns muss niemand, an Commitment wird an allerletzter Stelle gezweifelt, aber das natürlich einem VC oder einem Geldgeber dann entsprechend zu verkaufen, ist nochmal eine andere Sache.
Meine vorletzte Frage für dich. Wenn ich dir einen Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stellen würde, was würdest du damit machen?
Also 1 Million Euro bedeutet bei uns 1 Million Kilogramm Müll gesammelt. 1 Euro ein Kilo. Das würde ich vorantreiben, nachdem das ja auch bei uns Effizienzen zu einer besseren Kostenstruktur führt. Könnten wir wahrscheinlich drüber sprechen, ob wir nicht noch ein bisschen mehr sammeln können für die 1 Million Euro. Nee, aber im Ernst, wir würden einfach das machen, was wir jetzt machen, nur viel schneller und viel größer. Das ist bei uns ist wirklich, und das ist echt wichtig zu verstehen, auch da wieder, wir haben natürlich jetzt jahrelange Erfahrung auch in dem, was wir machen. Wir wissen, was funktioniert. Wir sind in herausfordernden Märkten präsent. Wir bauen, wir wachsen. Wir könnten viel, viel mehr machen, wenn wir einfach mehr Funding hätten. Und da geht es natürlich um Akzeptanz von Unternehmen für das Produkt Plastic Credits. Es liegt auch an uns, wie gut wir im Sales sind, wie gut wir im Marketing sind als Organisation. Aber wenn wir wollen, auch wieder gesellschaftlich gesehen, dass sich was verändert, ja, dann müssen wir zwangsläufig Geld in die Hand nehmen. Und es gibt neben Everwave noch ein paar andere wirklich gute Organisationen, die das vorantreiben. Und da weiß ich, dass das Geld gut angelegt ist.
Clemens, ich danke dir für dieses wirklich schöne Interview. Meine letzte Frage für dich ist, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Brian Fallon.
Brian Fallon, sehr gut. Dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
So, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Dieser Podcast mit Clemens ist ein echter Deep Dive in das Thema Plastik und Gewässer. Ich fand es mega inspirierend, mich mit ihm auszutauschen. Und da sind mit Sicherheit die ein oder anderen Fragen offen geblieben, die man bei einem weiteren Gespräch irgendwann mal klären kann. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du zugehört hast. Erzähl ganz vielen Leuten von diesem Podcast. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann unterstütze unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag. Wir haben dafür eine Steady-Page. Schon ein kleiner Beitrag hilft, dass wir unsere Arbeit hier weitermachen können. Danke dir, bis zum nächsten Mal.